Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Johannes Vogel zu Ihnen zum Thema Allzeit bereit, der alltägliche Sondereinsatz eines Dieners, nach dem Abschnitt aus Richter Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Hans-Jörg Wieler. Weiter hören wir noch das Lied »Wenn morgens in den Tag ich gehe«. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Aus Richter 7 lese die Verse 1 bis und mit 23. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Und von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auch. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofarhörner. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Und er behielt die 300 Mann bei sich, das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt, und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter, und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten, und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, so macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, führt den Herrn und Gideon. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen, und sie riefen: Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platze stehen um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Beth Sitta gegen Zererat, bis an das Ufer von Abel-Mechola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali und Aser und von ganz Manasse wurden aufgeboten und jagten den Midianitern nach.
Wie schon oft morgens hier, dachte ich, muss ich jetzt noch eine Botschaft halten nach dem Lied. Wenn morgens in den Tag ich gehe und dann dieser sein starker Arm erführet mich. Eigentlich haben wir die Botschaft uns allen selber schon gegeben heute Morgen. Aber ich denke, wir wollen doch noch auf den Text hören, weil es ist ja doch ein recht interessantes Thema. Allzeit bereit. Der alltägliche Sondereinsatz eines Dieners, oder man könnte auch sagen, ein purer Diener. Haben Sie mitgelesen? Purer, der Diener. Auch heute Morgen sind Diener mit im Einsatz. Alles Diener, die heute für uns dienen. Und hier dieser Pura auch ein Diener. Wir wollen so einen Kurzeinblick in dieses Leben dieses Menschen Pura nehmen. Und wir haben viel Information über den Vorgesetzten, über den Gideon, aber nicht so viel über den Pura. Aber er steht in der Bibel, also ist er wichtig. Zur Zeit der Richter in Israel herrschte Anarchie, pure Anarchie, Götzendienst. Jeder tat, was er wollte. Gideon, er kam aus dem Stamm Manasse. Und interessant ist, er war der Kleinste der Familie. Klein, aber oho. Das muss man immer aufpassen auf die Kleinen in der Familie. Ja? Der Gideon genauso. Er riss Götzenaltäre nieder und er ging gegen die Feinde Israels ganz heftig vor. Die Midianiter, die Amalekiter, sie hatten sich zusammengeschworen, sie wollten gegen Israel kämpfen, nichts Neues. Ja? Man nennt sie hier in dem Abschnitt, oder besser gesagt im Abschnitt davor, in Richter 6, Vers 33, die Söhne des Ostens. Sie hatten sich zusammengetan und wollten gegen Israel kämpfen. Und dann nahm Gideon nach dem altjüdischen Brauch, er nahm das Schofarhorn und ließ jetzt seine Leute zusammenrufen. Er wollte sehen, wie viele Krieger er hat, die gegen diese Söhne des Ostens ziehen. Das ist ein rein menschliches Verhalten. Ich glaube, wir würden das nicht sagen, nein, das ist schlimm, sondern wir würden es ähnlich tun. Wir wollen doch sehen, wie viel haben wir, wie viel Krieger haben wir, wie viel stehen auf der anderen Seite. Und dazu gehört dann auch zu seinen Menschen, zu seinen Kriegern gehört auch dieser Pura. Pura. Er ist der Waffenträger und Diener von Gideon. Pura ist einer aus dem Heer des Gideons, einer von vielen. Ein Ast. Und so heißt Pura auch übersetzt. Ein fruchtbarer Zweig, einer von vielen, ein fruchtbarer Zweig. Dieser Pura wird nur zweimal in der Bibel erwähnt. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt und ihr habt aufgeschlagen, Richter 7, dann sehen wir ihn in Vers 10 und Vers 11, den Pura. Richter 10 und Vers 11, da heißt es, fürchtest du dich aber hinabzugehen, das ist an den Gideon gerichtet, so lass deinen Burschen oder deinen Diener Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Und dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Und da stieg Pura mit seinem Diener, Gideon mit seinem Diener Pura hinunter, bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. In der Geschichte des Richters Gideon wird also hier dieser Pura, der Diener, erwähnt. Nicht so als ein gewaltiger Held, dass man jetzt sagen könnte, ja, da sind kapitelweise von ihm beschrieben, wie man das vielleicht so kennt von dem Propheten Elia, wie er die Baalspriester und allem drum und dran, ja. Nein, das finden wir nicht von Pura. Diese zwei Stellen. Als ich diesen Text vor mir hatte, wurden mir drei Dinge deutlich aus diesem Text, die wir für unser Leben als Christen, die wir im Dienst stehen, weil wir sind ja auch Diener. Wir dürfen Diener sein, da wo der Herr uns hingestellt hat, die wir im Alltagsdschungel dieser Welt, in dem wir stehen, gebrauchen können. Anhand von diesem Pura. Das erste heute Morgen. Pura ist furchtlos. Pura ist furchtlos. Gideon, wir lesen das hier in Kapitel 7, bekommt ein sehr merkwürdiges Wort von dem Herrn zu hören. In Vers 2, guck mal rein, 7 Vers 2, da heißt es, da macht sich Jerubabel, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagern sich bei der Quelle Harod, das Lager der Midianiter, aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Und der Herr sprach jetzt zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich. Hat man sowas bei einem Kriegsherr schon mal gehört? Also Entschuldigung, ihr seid zu viel. Das kann doch nicht sein. Oder? Das ist menschlich paradox. Das geht gegen jegliche Kriegsstrategie. Sein Heer bestand aus 32.000 streitbaren Männern. Doch was bedeuten 32.000 streitbare Männer? Wenn wir sehen in Kapitel 8, Vers 10, können wir sehen, was auf der anderen Seite die Leute hatten an mächtigem Heeraufgebot. Es waren 135.000 Mann. Auf der anderen Seite. Also 32.000 gegen 135.000. Das ist eine Relation von 4:1, also 4 Gegner Israels gegen einen Israeliten. Und dennoch sagt jetzt der Herr hier, dein Heer ist zu groß. Herr, hast du dich da nicht irgendwie verzählt? Als Begründung sagt Gott, dass die Israeliten sich bei einem Sieg selber rühmen würden. Sie hätten es dann aus eigener Kraft geschafft. Gott würde dann so beiseite geschoben, vergessen, weil wir haben das ja geschafft. Er wollte verhindern, dass das Volk hochmütig und stolz wird, wodurch es dann nämlich wieder abweichen würde von dem eigentlichen Weg. Und genauso ist es doch bei uns auch. Ha, das haben wir wieder gut hingekriegt, ne? Ha, schön, wie du das gemacht hast. Kennt ihr das? Das würde man nicht öffentlich sagen, nein, nein. Aber so innen drin, so, ha, hast du gut hingekriegt. Hoffentlich sehen das die anderen auch. Erfolg steigt nur bei dem zu Kopf, der genügend Hohlraum hier oben hat. Das ist der Punkt. Wenn der Erfolg ist, ist es gar nicht schlimm, wenn man erfolgreich ist. Überhaupt nicht. Aber Erfolg steigt zu Kopf, wenn hier oben genügend Hohlraum ist. Wenn man das nicht richtig einschätzen kann. Der Kämpfer Gideon, und wir müssen lernen, genauso wie der Kämpfer Gideon etwas hinzunehmen von Gottes Wort. Nämlich ein herrliches Wort, was ihr kennt, wir kennen es sehr gut in Breckerfeld, ihr auch hier. Unser Schulmotto, Sacharja 4, Vers 6. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Darauf kommt es doch an. In Richter 7, Vers 3 sehen wir dann auf einmal, wie der Gideon seine Kämpfer begutachtet. Und man kann sich das so richtig vorstellen, er stellt sich davor sein Heer hin und begutachtet so seine Truppen. Und von den 32.000 Mann, die sich um ihn geschart haben, kehren 22.000 zurück. Boah, 32 und 22.000 gehen. Jetzt sind nur noch 10.000 da. Wie müssen sich die 10.000 vorgekommen sein? Ganz schön ängstlich, weil sie wussten, 135.000 stehen auf der anderen Seite. Sie wollen gegen uns kämpfen. 10.000, die ängstlich und eingeschüchtert sind. Die nicht so eingeschüchtert sind. Die 10.000 waren es nicht, aber die 22.000, die gegangen sind, die hatten irgendwo, lieber doch nicht. Und das steht hier in Vers 3. Sie waren, diese 22.000, ängstlich und eingeschüchtert. Purer, er blieb bei den 10.000, die nicht ängstlich und eingeschüchtert waren. Er schaute nicht auf die Unmöglichkeit des Auftrages, sondern er freute sich über die Möglichkeiten, die sein Auftraggeber Gideon und eigentlich indirekt Gott ihm gegeben hat. Er schaute nicht auf die Umstände, die drumherum sind. Dann wird uns auch manchmal Angst und Bange. Wenn wir manchmal so auf die Umstände schauen, was so um uns herum los ist, da kann uns Angst und Bange werden. Aber wenn wir wissen, da geht doch jemand mit und es hat uns doch jemand an diesen Auftrag gestellt. Und genauso dieser Purer, er kannte diese Angst und Furcht nicht. Er blieb bei Gideon, er glaubte unerschütterlich an den Sieg. Sonst wäre er auch weggelaufen. Der Gott Israels ist doch auf ihrer Seite. Am liebsten hätte er, glaube ich, nachgerufen, warum haut ihr ab? Gott kämpft doch mit uns. Und jetzt sah er mit an, wie Gideons großes Heer auf einmal zusammenschrumpfte und er gehörte zu denen, die mitkämpfen durften. Er gab nicht auf, trotz der großen Übermacht des Feindes. Und der Feind ist da, liebe Geschwister, jeden Tag aufs Neue. Spürt ihr ihn manchmal? Da geht's richtig los. Dann denken wir, ja Mensch, könnten wir hier sitzen bleiben und könnten diese Woche Bibelstudium machen, der Feind würde nicht Einzug halten. Und dann kommst du raus, mach den ersten Schritt nach draußen und schon fängt's an. Oder das Handy klingelt, ja? Schon ein Anruf, zack, der Feind wirkt. Das hat mich an die Situation erinnert, damals bei dem Herrn Jesus, als die Jünger weggelaufen sind. Erinnert ihr euch an die Situation? Johannes 6, Vers 66. Genau da wirkt der Feind. Johannes 6, Vers 66. Es war ja diese Situation, als die Jünger wegliefen und er dann die 12 dann auch noch fragt. Und hier in Vers 66, aus diesem Anlass traten viele seine Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Das ist typisch das Werk des Teufels. 6, Vers 66, 6, 6, 6. Und dann Vers 67, und da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch gehen? Gleiche Situation. Und das ist genau unser Problem, was wir auch heute haben. wenn es einmal so richtig dick kommt, wenn es mal so richtig so unten durchgeht, dann machen wir ganz schnell, wie würde der junge Mensch sagen, die Biege. In der Schweiz heißt das Verzweigung, ja? Ganz schnell die Biege. Zack, auf einmal weg. Lieber abfahren, immer drumherum, bloß nicht jetzt drauf zu. Die Mentalität des Weglaufens, die kennen wir so gut, ne? Vorwärts, Kameraden, es geht zurück. Das ist genau der Punkt. Ich habe bei der Vorbereitung an ein Missionsehepaar gedacht. Sie waren nicht bei uns auf der Bibelschule, sie waren auf einer anderen Einrichtung. Ich habe sie kennengelernt. 3 Jahre Vorbereitung auf der Bibelschule, dann 3 Jahre Vorbereitung für den Dienst, Sprache lernen. Und dann kam die Ausreise. Und sie waren in dem Bestimmungsland, wo sie hingehen sollten. Und dann die erste Schwierigkeit kam, zack. Und dann das Typische, was wir als Christen dann noch haben, wir begründen das dann ja auch noch geistlich. Ja, wir merken auf einmal, hier ist nicht unser Platz. Der Herr hat uns gezeigt, da kriege ich einen Hals, noch dicker als den ich schon habe. Der Herr hat mir gezeigt und dann zack, waren sie weg. Und dann sind sie nach Deutschland wiedergekommen, sind ins normale Berufsleben eingestiegen und in der Gemeinde noch nicht mal aktiv gewesen, hinten in der letzten Reihe. Entschuldigung, also ich nichts gegen die letzte Reihe hinten, aber ihr versteht es sinnbildlich, ja? Aber hier vorne sind noch Plätze. Das ist, ich denke, da haben wir als Christen noch eins obendrauf, dass wir es dann noch christlich und geistlich begründen, wenn wir auf einmal Angst bekommen und meinen noch, wir müssten das geistlich einpacken. Liebe Geschwister, wir müssen sehr aufpassen, was der Herr einmal mit uns dort oben dann tun wird, wenn wir so auf der Erde schon handeln. Purer weiß, warum er dort an diesem Platz steht bei den 10.000 und was seine Aufgabe ist. Und das ist für uns auch wichtig, wenn er uns an unsere Aufgabe hinstellt, da im Alltag, wo du stehst, da, wo der Herr dich hingestellt hat, da, wo unser Platz ist. Lukas 9, Vers 62. Und das gilt, liebe Geschwister, für jeden von uns, nicht irgendwo nur für die Vollzeitigen oder für die, die Missionare irgendwo sind. Nein, das gilt für uns alle. Lukas 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Amen. Punkt aus. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es geht nur vorwärts. Es geht vorwärts, nicht zurück. Der klare Auftrag Gottes sollte uns ohne Furcht und Angst an der Stelle ausharren lassen, da wo wir sind, wo er uns hingestellt hat, bis wir eine neue Platzanweisung bekommen. Warum? Er hat uns doch den Auftrag gegeben, da zu stehen. Dann wird er uns auch durch das finstere Tal und durch manche Schwierigkeiten mit hindurchtragen, weil er hat uns doch dorthin gestellt. Und wenn wir wissen, dass Gott uns dorthin gestellt hat, dann können wir auch durch diese Schwierigkeiten durchgehen. Ich weiß, dass jetzt vielleicht einige im Herzen denken, ha, wenn der wüsste, was ich für ein Päckchen zu tragen habe. Aber wisst ihr, was ich für ein Päckchen zu tragen habe? Ich denke, jeder hat sein eigenes. Und das weiß der Herr ganz genau. Wenn der Herr die Platzanweisung gibt, dann brauchen wir keine Angst zu haben, denn er geht doch mit. Das ist, so ein Bild war für mich, ich weiß nicht, jetzt oute ich mich natürlich, dass ich schon mal im Kino war. War bestimmt ein geistlicher Film. Eine Taschenlampe, so ein Platzanweiser. Bei den alten Kinos, die neuen, die haben dann schon so diese Lichtleisten, da musst du immer so gucken, wo du hin, ja. Aber so in den etwas tolleren und etwas älteren Kinos, dann geht so einer mit so einer Taschenlampe davor. Dann leuchtet der dir dein Licht bis zu dem Platz, wo du hin ist. Und dann geht er es weg. Er könnte ja auch einfach sagen mit der Taschenlampe, da geht's rein. Nein, er geht mit dir bis zu deinem Platz. Und dann sagt er, hier ist dein Platz. Platzanweisung, bis du deinen Platz hast. Und genauso ist es bei uns. Der Herr geht mit dir und zeigt dir genau, wo dein Platz ist. Das Zweite heute Morgen. Das Erste, purer ist furchtlos. Das Zweite, Purer ist wachsam. Er hat seine Grundprüfung bestanden, der Pure. Er ist bei den 10.000. Und jetzt folgt der Eignungstest bei Pura für den Kämpfer. Gott hätte die Kämpfer auf jede erdenkliche Weise auswählen können. Aber er sorgt dafür, dass sich die Kämpfer selber offenbaren. Das ist das Interessante. Der Herr wollte nicht 10.000. Der Herr sagt hier jetzt nochmal, guck mal bitte in Vers 4, 7 Vers 4. Jetzt sagt der Herr das nochmal. Gott sagt zu ihm, das Volk ist zu zahlreich. Nochmal, Aber bitte, Herr, das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt nochmal so viele weggehen. Doch, pass mal auf, Gideon, pass mal auf. Der Herr wollte nicht 10.000, der Herr wollte was? Auch nicht unbedingt 300, der Herr wollte was? Die Richtigen. Die Richtigen wollte der Herr. Es laufen so viele in unseren Gemeinden und Kreisen, unseren Missionswerken mit, die gar nicht mit Herz bei der Sache sind. Bist du heute Morgen hier mit Herz? Oder bist du hier, weil das jeden Sonntag hier so üblich ist, dass man sich hier hinsetzt? Das könnte ja schon Tradition werden. Man kommt halt sonntags hier hin. Ist halt toll, man findet viele Leute und danach gibt es auch noch ein Kräfeli. Sind wir mit Herz bei der Sache? Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Halbherzigkeit. Halbherzigkeit bei der Sache Jesu. Und wir singen gerne dieses Lied und ich habe euch das, ich glaube, ich schon mal gesagt. Ne? Herr, so dann, ne? Herr, hier hast du meine beiden Hände. Ich kann einiges aus meiner Kraft. So würde das dann gesungen. Aber das stimmt doch nicht. Wir müssen doch sagen, Herr, hier hast du meine beiden Hände. Und hier hat der Herr jetzt nochmal ein besonderes Prüfkriterium bei dem Gideon, bei den Gideonstruppen eingelegt. Alle sollten an dieser Quelle Harod, heute Ein Harod, das ist in der Nähe der Jezreel-Ebene, sollten sie hinkommen und somit auch der Pura. Richter 7, Vers 4. Der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu viel, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Dort will ich sie dir prüfen. Der Herr selbst will sie also prüfen. Prüfung in der Schule. Ja. Wir haben nächste Woche, jetzt wenn ich nach Hause komme, ab Mittwoch fangen unsere Prüfungen in der Bibelschule an. Die Schüler freuen sich schon. Bei wem wirst du denn geprüft? Ach, bei dem. Ja, das geht ja noch. Aber kriegst du den? Oh, das ist ein Schafer. Oh, da musst du gut. Und, ja. Kennen wir das noch von der Schule? Genau so. Hier prüft jetzt nicht irgendjemand, sondern hier prüft der Herr selber. Hier prüft der Herr selber. Der Herr aller Herren nimmt diese Prüfung ab. Gott hat damals das Volk Israel in der Wüste schon geprüft. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es sollte herauskommen beim Volk Israel, was hier drin ist, was im Herzen ist. Bitte schlagt mal auf, 5. Mose. 5. Mose 8, Vers 2. Der Herr hat sein Volk selber geprüft und zwar auf, wie man so schön sagt, Herz und Nieren. Gedenke auch des ganzen Weges, durch den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, dass er dich demütigte und versuchte, auf das kund würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Genauso bei Gideon. Entschuldigung, Herr, zur Quelle einfach runtergehen? Nur einfach dahin gehen? Was soll das? Ich denke, das haben einige von diesen Kriegern bestimmt gedacht, von diesen 10.000. Was will der Gideon da jetzt prüfen? Das ist doch also irgendwie doch sehr komisch. Und da haben bestimmt auch einige angefangen zu murren. Haben gesagt, also sowas Verrücktes. Auch wir werden ja immer wieder geprüft. Du und ich. Jeder von uns. Oder man könnte auch sagen, auf die Probe gestellt. Lass dich immer wieder von Gott prüfen, lieber Bruder, liebe Schwester. Lass dich von Gott prüfen. Wir fangen immer so schnell an, dass Menschen uns prüfen. Das ist nicht so entscheidend. Lass dich von Gott prüfen. Von Gott prüfen. Lass dich durchchecken, ob du tauglich bist. Stellen wir uns immer wieder neu die Frage, kann ich heute in diesem Moment vor Gott bestehen? Wir müssten eigentlich morgen zu einem göttlichen Computercheck machen. Und du findest den in der Bibel. Soll ich dir diese göttliche Computertomographie, soll ich dir die mal zeigen? Guck mal rein, Psalm 139. Das ist die göttliche Computertomographie. Da wirst du durchgecheckt. Ganz genau. Psalm 139, Vers 23. Das ist diese göttliche tägliche Röhre, wo wir rein müssen eigentlich. Ja? Das ist ja diese Röhre im Krankenhaus, die dann so ganz schnell geht, ja, so eine Tomographie, Computertomographie. Dann machen sie Aufnahmen von dir schichtweise. Und das macht hier der Herr auch. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Der Herr guckt nicht auf die Äußerlichkeit, auf den schönen Zwirn hier oder auf den Kulturstrick. Der Herr guckt in dein Herz, in mein Herz. Und er weiß, wie du es meinst heute. Bei Gideons Leuten und somit auch bei Pura prüft also der Herr. Aber das Prüfverfahren ist nicht irgendwo so ein Doktorgrad in Kampftechnik oder ein Geschicklichkeitsübung. Nein, nein, nein. Gideon lässt seine Soldaten Wasser trinken und sieht dort zwei Gruppen. Gott, also dieses Prüfverfahren ist schon sonderbar. Für Kämpfer eigentlich absolut nicht geeignet. Die einen knien umständlich nieder, weil du musst ja denken, sie waren in Kriegsmontur. Und wenn du dich da hinknien willst, das dauert eine Zeit lang und dann musst du aufpassen und dies und jenes. Und dann ist auch so eine Sache, wenn du dann mit der Hand so in die Quelle reingehst, bis du dann das oben am Mund hast. Du musst dich konzentrieren darauf. Und die anderen, die schmeißen sich einfach längs hin. Ist egal, ob da Matsch ist oder was auch immer. Hauptsache hinschmeißen und schnell zack, trinken. Und diese unnatürliche Trinkhaltung, dass sie sich einfach nur hinschmeißen und so schnell trinken aus dieser Hand, zeigt uns, was das Wichtigste ist. Nicht das Trinken, sondern unsere Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Wenn du dich hinschmeißt und eben nur trinkst, dann bist du sofort wieder einsatzbereit. Aber die, bis die knien und sich konzentrieren auf das Wasser und allem drum und dran, denen war das Trinken wichtiger als die Aufgabe, die vor ihnen liegt. Das Volk stand ja kurz vor einem Kampf. Wir müssen uns daran erinnern, 135.000 Mann auf der anderen Seite des Berges. Was bei der Quelle in Ein Harod offenbar wird, ist der Unterschied zwischen solchen, die in Gemütsruhe Wasser trinken und bei denen, die nur nebenbei trinken, weil sie mit dem Kampf beschäftigt sind, schon im Kopf sogar. Das sind solche, denen das Trinken nicht wichtiger ist als der Kampf. Hier wurden also Prioritäten gesetzt. Und das ist genau das Gleiche, was auch bei uns im Leben sein muss. Prioritäten setzen. Wir müssen Prioritäten setzen im Alltag und auch in unserem geistlichen Leben. Wo kommt es denn wirklich drauf an? Was ist uns wichtig? Was ist uns wichtig bei unserer Familie? Ich fange bei mir an. Was ist mir denn morgens wichtig? Schon beim Beginn des Tages in unserer Familie. Prioritäten setzen. Dass man nicht so verschlafen daherkommt, den Wecker richtig stellen, damit man auch noch Zeit zur stillen Zeit hat, Bibel zu lesen. Dass man nicht nur einfach schnell aus dem Bett aufsteht und dann so aussieht wie Kraut und Rüben. Genauso auch abends. Gehe ich in die Bibelstunde, in die Gebetsstunde oder gucke ich lieber Fußball? Oder gehe ich lieber irgendwo mit Freunden was Schönes essen oder mache ich dies oder das? Was ist uns wichtiger im Leben? Ach, weißt du, ich muss noch mein Auto heute putzen. Ich kann leider nicht auf den Traktateinsatz. Es tut mir leid, ich muss mein Auto noch putzen. Lass die Karre doch dreckig sein. Draußen warten verlorene Menschen, die vielleicht mit dem Evangelium erreicht werden müssen. Geh zum Traktateinsatz mit. Setz Prioritäten. Durst darf gelöscht werden. Gar kein Thema. Aber die Frage ist, welche Bedeutung das Durstlöschen in unserem Leben einnimmt. Die Aufnahme von Wasser können wir vergleichen mit unseren täglichen Bedürfnissen, die wir haben. Also Nahrung, Kleidung, Wohnung, auch mit der nötigen Ruhe nach getaner Arbeit und die gewissen Extras im Leben, die wir haben, vielleicht auch die Hobbys, Auto, Motorrad, Shoppen, gar kein Thema. Das darf ruhig sein. Die Frage ist einfach, es geht um welche Bedeutung wir diesen Dingen in unserem Leben zumessen. Matthäus 6, Vers 31. 6, Vers 31, nicht 33, 31 erstmal. 33 kennt ihr bestimmt, aber 31, guckt mal rein, was heißt es da? Und darum geht es genau an dieser Stelle. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Ist das die oberste Priorität? Das kann doch nicht sein. Und dann kommt hinterher erst 6, Vers 33. Trachtet zuerst, da ist die Priorität gesetzt, nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das andere alles zufallen, hinzugelegt werden. Die Weise, wie wir uns mit den irdischen Dingen beschäftigen in unserem Leben, macht deutlich, wie wir zu den Dingen Gottes stehen. Der hingegebene Christ, er ist frei, fast alles zu genießen. Er ist frei, fast alles zu genießen. Du hast die Freiheit, kein Thema. Aber sind wir uns gleichzeitig bewusst in dem Moment, wo wir sagen, wir haben ja die Freiheit, dass es Dinge gibt, die unsere Hingabe an den Herrn in Gefahr bringen? Wir haben einen Bewerber im Moment an der Bibelschule und ich bin mir noch gar nicht im Klaren, ob wir ihn überhaupt noch haben, diesen Bewerber. Ein junger Mann. Ich rief seinen Pastor an vor ein paar Tagen und dann sagte der Pastor zu mir, Johannes, weißt du, ich glaube, der kommt nicht in die Schule. Der hat seinen Jugendtraum verwirklicht und den wird er nicht los. Wollt ihr wissen, was das ist? Er hat sich vor einer geraumen Zeit einen Mercedes-Benz gekauft. Und deswegen, den will er nicht abgeben, weil den könnte er während der Bibelschule nicht halten. Und deswegen lässt er dann lieber die Bibelschule sein, aber dann kann er den Mercedes weiterfahren. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was hat der junge Mann für Prioritäten in seinem Leben gesetzt? Stell dir vor, der fährt nächste Woche mit seiner Karre vor den Baum. Dann ist sein Jugendtraum hin, dann ist seine Welt stürzt zusammen. Nur wegen so einem schönen Auto. Ich muss ja auch mal so. Ich weiß ja nicht, wie viele Daimler-Fahrer heute hier sind. Weil diese Dinge uns nicht näher zum Herrn bringen, sondern mehr und mehr weg, müssen wir aufpassen. Wir haben zwei biblische Beispiele auch für diesen Stellenwert und ich möchte sie euch kurz eben weitergeben. Gefragt ist im Christenleben nämlich nicht nur Tapferkeit und Mut. Ein Beispiel dafür ist der Paulus. Der Paulus gibt uns dieses Beispiel und dieses erweist sich dann auch in unserem Alltag, wie wir richtig Prioritäten setzen. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 14, Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und jage, steht da. Nicht versuche langsam mich in Bewegung zu setzen, sondern jage nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er konzentriert sich auf das Wesentliche. Das ist das Eins aber tue ich. Und deswegen darf er dann auch sagen, nämlich was? 2. Timotheus 2, Vers 4, das kannst du dir neben Philipper 3, Vers 14 direkt mit dem Kuli daneben schreiben, wenn das deine Bibel ist. Neben Philipper 3, 14, 2. Timotheus 2, Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verpflichtet sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefalle, der ihn ausgehoben hat. Mach eine Sache und mach die richtig für den Herrn. Anstatt dich in 10 oder 15 Sachen zu verzetteln. Mach eine Sache und die tu richtig für den Herrn. Ja, ich muss noch hier und das und dies und jenes und da will ich auch mitmachen. Dann tust du gar nichts richtig. Alles nur halb. Mach eine Sache richtig für den Herrn. Und verzettel dich nicht. Das zweite Beispiel von biblischer Seite her war mir die Martha. Ihr kennt sie. Sie hat Prioritäten gesetzt. Der Herr Jesus sagte zur Martha, die sehr beschäftigt war mit irdischen notwendigen Dingen. Lukas 10, 41 und 42. Der Herr beantwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles? Eines aber ist Not, sagt der Herr. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Dieses eine war das Sitzen zu den Füßen unseres Herrn. Genauso wie es Maria getan hat. Diese erfuhr, dass sie das gute Teil erwählt hatte. Was Martha tat, war an und für sich überhaupt nicht verkehrt. Es war notwendig, ja. Aber es nahm für sie einen zu großen Raum ein. Zu heftig, dass das Zuhören auf die Worte unseres Herrn nicht mehr da war. Ich bin froh, dass heute viele Frauen hier im Gottesdienst sitzen. Ich finde das schrecklich, wenn Frauen aus dem Gottesdienst wegbleiben, nur damit man dann danach Essen fertig hat auf dem Tisch. Oder da kommen Freunde zu Besuch und deswegen bleibe ich zu Hause vom Gottesdienst. Ich bitte dich, dann lad mich nie ein. Ich möchte nicht, dass deine Frau beim Essen irgendwo zu Hause rumpötschert und sie kriegt das Evangelium, sie kriegt das Wort Gottes nicht mit. Das ist entsetzlich. Das haben wir uns so angewöhnt in unserer Kultur. Da muss ich sagen, da bewundere ich die Amerikaner. Die Amerikaner machen das etwas anders. Da bleibt die Frau nicht zu Hause, sondern dann geht man dann danach essen. Ah ja, sagt man, unheimlich Geld. Okay, muss ja nicht sein, dann gehen wir halt nicht essen. Dann mach doch einfach einen Kartoffelsalat einen Tag vorher, Mensch. Muss es denn immer so ein Wahnsinnsessen sein und dann muss die Frau zu Hause bleiben? Mensch, Hähnchen schmecken auch kalt. Kommen wir zurück zu Pura und den anderen 299. 300 waren es. Pura ist also bei diesen 300 mit dabei. Diese besonderen 300. Er gehört zu den Wachsamen, die dem Feind nicht die geringste Chance geben wollen. Und jetzt folgt die schwerste Prüfung. Die schwerste Prüfung eines Dieners im Alltag. Sein unbedingter Gehorsam. Sein unbedingter Gehorsam. Er wird hier auf die Probe gestellt. Das erste war furchtlos, das zweite war wachsam und jetzt Pura ist Gehorsam. Der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, hier in Vers 9 und Vers 10, Richter 7, Vers 9 und 10. Steh auf und geh hinab zum Lager der Midianiter, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen? Dann lass deinen Diener Pura mit dir hinab zum Lager. Klar, wir dürfen Angst haben. Dann, wenn es dann kurz davor steht, dann dürfen wir auch schon mal Angst haben. Aber dann gibt der Herr uns Stütze. Wir sind doch nicht alleine. Was ist das herrlich, dass ich heute Morgen hier zu euch sprechen darf und es sitzt nicht nur einer da. Es sind viele da. Und es sind noch mehr da, die dann über Kassette und über Internet und Radio das auch noch mithören werden. Wir sind doch eine große Schar. Menschlich gesprochen wird der Pura hier in den Tod geschickt mit dem Gideon. Bei dieser Übermacht, das wird im wahrsten Sinne des Wortes ein Himmelfahrtskommando. Das Verhältnis ist jetzt nicht mehr 4:1, sondern 450:1. 450 Feinde gegen einen Israeliten. Pura wendet nichts dagegen ein, sagt, Gideon, könnten wir nicht Handy mitnehmen, falls was passiert? Keine Gemeinderatssitzung, nee, auch keine Soldatengewerkschaft wird organisiert, nichts. Er geht einfach mit, er sagt nichts dazu, er geht mit. Er ist gehorsam. Das, was einen Diener auszeichnet, gehorsam. 2. Korinther 8, Vers 5, bitte schlagt's mal auf. Er war zur richtigen Stelle zur Verfügung und das müssen wir uns auch sagen. 2. Korinther 8, Vers 5. 2. Korinther 8, Vers 5. Und nicht nur, wie wir es erhoffen, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Schreib dir in deiner Bibel daneben Philipper 1, Vers 21. Neben 2. Korinther 8, Vers 5, Philipper 1, Vers 21. Da heißt es, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Philipper 1, 21. Andere sind da und stehen drumherum, aber die sind nie zur Verfügung. Du erwischst sie immer im falschen Moment. Kennst du diese Personen? Die sind gerne mit dabei und die wollen auch anpacken, aber irgendwo, wenn es dann richtig akut wird, das ist ein Phänomen in unserer Familie. Immer wenn es ums Abtrocknen geht, ich weiß nicht, ob das in anderen Familien auch so ist, haben alle auf einmal ganz wichtige Aufgaben. Und die beste und die allersimpelste, ich muss mal eben aufs WC. Weil ihr lacht, weiß ich es, bei euch hat es auch schon mal so ein bisschen was damit zu tun. Ne? Ist interessant. Bei uns in der Familie ist das so. Und ich bin einer auch der dann oft, weil meine Frau ruft ja, mit dem Abwaschen, nicht ich. Pura hier, er war bereit. Er hat nicht irgendwo gesagt, ich muss noch das und dies und jenes tun. Nein, er war bereit. Gideon hat gerufen, ich bin bereit. Pura war bereit für die Sache des Herrn, seines Herrn alles zu geben, ja sogar zu sterben. Seine Belohnung für diese Ganzhingabe ist, dass er mit bei dem Sieg dabei sein darf. Wenn der Sieg eingefahren wird, und das weiß er, dass ein Sieg kommen wird, weil der Gott Israels ist mit ihm. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, nicht geben wird, sondern den Sieg gibt durch Jesus Christus. Wenn du in diese neue Woche gehst, die heute angefangen hat, dann darfst du wissen, du stehst auf der Seite des Siegers. Der Sieg ist schon vollbracht. Und der Sieger geht mit dir in dieser Woche. Er konnte später sagen, der Pura, ich war einer der 300. Ich war einer der 300. Ich durfte an der Seite Gideons, meines Herrn, kämpfen. In das Lager der Feinde durfte ich gehen. Und wir alle gemeinsam haben den Sieg errungen. Ist das nicht herrlich? Können wir jetzt verstehen, weshalb die Bibel diese Person erwähnt, den Pura? Pura möchte uns etwas für unser ganz persönliches Glaubensleben mitgeben. Fürchten wir uns? Haben wir Angst in der Situation, in der wir gerade stehen? Der wichtigste Grundsatz ist für uns heute Morgen völlige Hingabe. Völlige Hingabe an die Sache des Herrn und Verzicht auf alle anderen Interessen und zuerst die Sache des Herrn und dann alle anderen Dinge. Und das muss ich mir heute Morgen zuallererst sagen. Der Heilige Geist ist unser Beistand, den wir haben, der mit uns geht, egal was auf uns zukommt. Selbst wenn 450 gegen 1, und das hat ja damals der Elia bei den Baalspriestern genauso gehabt, 450 Baalspriester, und er stand alleine auf der anderen Seite. Gott ist da, der Herr geht mit, er ist immer noch größer, er ist immer noch stärker. Sind wir bereit, den Glaubensschritt zu wagen in dieser Woche und zu sagen, ja Herr, ich gehe dahin, wo du mich hinstellst? Viele Jugendliche sind heute nicht da, weil Jugendwochenende ist. Aber es sind ja auch Leute da, auch mittleren Alters. Und Ältere ist das auch kein Problem. Wir beten für 12 bis 14 neue Bibelschüler, die im September bei uns anfangen. Die den Ruf Gottes hören und die Ganzhingabe haben. Wärst du bereit, wenn Gott heute Morgen dich ruft, auf die Bibelschule zu gehen? Noch eins weiter? In die Mission? Der Bruder Steiger fliegt heute Abend wieder zurück. Aufs Missionsfeld. Ganzhingabe. Bist du bereit? Könntest du mitfliegen heute Abend und das Ticket lösen? Oder gehören wir zu den 9700 Umständlichen? Ich hätte das noch und dies noch und jenes noch. Gehen wir umständlich an das Wort Gottes heran oder gar umständlich ins Gebet? Auch wir dürfen heute keine Zeit mehr verlieren, liebe Geschwister. Und ich weiß, dass das hier im Hause oft gesagt und auch gepredigt wird. Aber ich sage es trotzdem, es ist letzte Zeit. Es ist Endzeit, in der wir stehen. Und darum gilt es, wachsam zu sein. Wir müssen gezielt und entschlossen mit dem Wort Gottes und im Gebet arbeiten und kämpfen im geistlichen Alltag. Es ist nicht ein Kampf mit Fleisch und Blut, sondern wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen, liebe Geschwister. Sind wir bereit, wie Pura zurückzutreten und ohne viele Worte unseren treuen Dienst als Diener mit Ganzhingabe auszufüllen? Wollen wir auch zu Gideons Garde gehören, um Siege für den Herrn und sein Volk zu erringen? Ich würde mich glücklich schätzen, wenn viele heute Morgen sagen, ja Herr, ich möchte zu Gideons Garde gehören. Und wenn heute Morgen einige unter uns sind, die vielleicht schon viele Jahre hierhin gekommen sind, aber noch nicht ganze Sache mit dem Herrn gemacht haben, dann mach sie heute und dann kannst du zu Gideons Garde gehören. Gib dein Leben Jesus Christus. Sag, ja, ich möchte dir mein Leben geben. Und dann kann der Herr etwas wirken, dann kannst du zu dieser Spezialeinheit zustoßen, zu Gideons Sondergarde. Furchtlos, wachsam und gehorsam, das sind die drei Dinge. Solch ein Gehorsam und so eine Treue belohnt der Herr, wie bei Pura. Stellen wir uns auf den Sieg Jesu Christi ein und gehen mutig voran, auch in dieser kommenden Woche. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns in deinem Wort immer so herrliche Vorbilder zeigst, auch den Pura. Wir danken dir dafür, dass er erwähnt ist in der Schrift. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir daraus lernen dürfen, dass wir wirklich gehorsam sind, dass wir furchtlos sind, dass wir mit dir gehen, Herr, und dass wir damit auf der Seite des Siegers stehen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Großes tust, auch in dieser kommenden Woche. Herr, und lass uns bereit sein, dass wir hören auf das, was du uns zu sagen hast, wo du uns gebrauchen möchtest. Und gebrauche du uns wieder ganz neu, Herr. Du siehst, wo wir vielleicht auch eingeschlafen sind, wo wir in einen geistlichen Trott gekommen sind. Herr, gib doch, dass wir wieder ganz neu die Sache mit dir festmachen und dass wir uns wieder in die Reihe dieser 300, dieser besonderen Truppe einreihen dürfen, wie zu Gideons Zeiten, wo es uns darauf ankommt, dass dein Name verherrlicht wird. Und dass wir dich, Herr, loben und preisen für das, was du für uns getan hast am Kreuz auf Golgatha. Herr, schenk das jedem Einzelnen von uns. Und Herr, wir loben und preisen dich dafür im Namen Jesu. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Johannes Vogel sprach zu Ihnen zum Thema Allzeit bereit, der alltägliche Sondereinsatz eines Dieners, nach dem Abschnitt aus Richter Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!
Ich bitte nur.